Hi, Birte hier. Willkommen zurück bei Expedition Investment.
Hi, und ich bin Martin. Ihr werdet jetzt wieder regelmäßig von uns beiden hören, doch ein bisschen was ist anders.
Genau. Nachdem wir euch die Basics des Investierens ja in den ersten zwei Staffeln erklärt und euch mit ETFs vertraut gemacht haben,
nicht nur euch, sondern auch mich, werden wir uns jetzt immer besonderen Themen widmen und diese beleuchten. Also es gibt Schwerpunktthemen und es wird in Zukunft mehr Interviews mit interessanten Protagonisten und Entscheidern aus der Branche geben.
Unsere Expedition in die große, weite Welt des Investierens geht also weiter.
So, Birte, was erkunden wir denn heute auf unserer Expedition?
Heute, Martin, geht es um eine alternative Asset-Klasse.
Alternative Assets. Was kann ich mir genau darunter vorstellen?
Klassischerweise investiert man ja in Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen oder ähnliches. Und diese Anlagen bezeichnet man auch als Assets. Und daneben gibt es noch andere Anlageklassen, die man eben als alternative Anlageklassen bezeichnet. Diese werden tendenziell nicht durch Banken vertrieben oder durch Berater vermittelt. Und dazu gehört auch unser heutiges Thema.
Ja, und unser heutiges Thema, das sind Collectibles oder auch Sammlerstücke bzw. Sammlerobjekte genannt, ganz wie man will. Birte, erste Frage, sammelst du eigentlich irgendwas?
Nee, nicht mehr. Also als Kind habe ich ganz klassisch die Figuren aus den Überraschungseiern gesammelt oder Sticker für Panini-Alben. Habe sogar mal eins voll bekommen. Das könnte auch noch irgendwo rumliegen, ja. Martin, du denn?
Aber ist das dann was wert, wenn du es voll hast?
Nee, also okay. Nur so.
Weil das würde ich vielleicht auch noch finden. Mein großes Problem ist, ich habe, glaube ich, immer mal Sachen gesammelt, wenn ich mich recht erinnere. Also auch so Panini-Sachen oder seltene Fußballbücher. Und dann hat man immer so Sachen wie Philosophie des Aufräumens oder so. Und dann rollst
Marie
du
Kondo.
Alles. Genau. Und dann wirst du den ganzen Krempel los, um dann nachher zu entdecken, wäre vielleicht was wert gewesen.
Aber vielleicht sollte ich das mal nachgucken, hast recht.
Mach das mal. So, wir beide sind also nicht die Supersammler, aber wir haben ja hier ein Büro und Arbeitskollegen und da sind definitiv ein paar Sammler dabei. Deshalb sind wir jetzt einfach mal rumgegangen und haben unsere KollegInnen gefragt. Was sammelst du?
Ich sammle indirekt, ne? Also mein Sohn, der sammelt Pokémon-Karten und das ist irgendwie zu einem Fable geworden innerhalb der Familie. Also für ihn ist es Leidenschaft und für mich ist es ein Investment, aber irgendwie haben wir noch keine Schnittstelle gefunden. Also der geht sehr willkürlich manchmal mit den Karten um.
Hey, sammelst du irgendwas?
Was ich viel habe zu Hause sind Pflanzen unterschiedliche, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt als Investment sehen. Ich habe viele Monsteras zum Beispiel zu Hause, da habe ich auch schon Ableger von gemacht, aber die habe ich sonst immer kostenlos an Freunde oder so gegeben.
Ja, ich sammle tatsächlich Gemälde, zeitgenössische Gemälde eher von Künstlern aus unserer Zeit. Das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute denken beim Sammeln ja eher an alte Werke oder sowas, aber moderne Kunst hat ja auch natürlich Potenzial. Ja, also ist natürlich immer die Hoffnung dabei, dass die Sammlung irgendwann mal was wert ist, aber tatsächlich ist es eigentlich eher auch, dass ich Sachen sammle, vornehmlich die mir gefallen.
Sag doch als erstes mal, sammelst du irgendwas?
Ich sammle Fußballtrikots aktuell. Das ist eine Leidenschaft. Ich sammle eigentlich die Trikots, wo ich in den Stadien bin. Also nicht unbedingt selten, aber wo ich bin und wo ich was für mich was habe. Ein Andenken.
Also ich würde ehrlich gesagt gerne sagen können, dass ich Taschen sammle, aber leider habe ich noch nicht so viel Geld. Aber ich habe zumindest mit einer Tasche schon mal angefangen und die ist jetzt auch schon im Wert gestiegen.
Machst du das so aus Leidenschaft für Taschen oder tatsächlich auch so ein bisschen, um das als Investment zu sehen?
Also ich sage das gerne, dass ich das als Investment mache, weil das cool klingt, aber die Wahrheit ist, ich liebe diese Tasche und ich werde die auch niemals wieder weiterverkaufen.
Ich sammle tatsächlich etwas und das sind Actionfiguren. Ich würde sagen, es ist aus Leidenschaft geboren, aber ich will nicht lügen. Ich habe mich schon informiert, was ich kriegen würde, wenn ich sie jetzt wieder verkaufe.
Was ist denn deine wertvollste Actionfigur, die du hast und welche ist das?
Ich glaube, aktuell ist es eine von Doctor Who aus der 5. Staffel und ich würde dafür, glaube ich, bei eBay 100 Euro kriegen.
Was hast du denn gezahlt?
20?
Interessant. Und auch ganz schön unterschiedlich, was so gesammelt wird.
Ja, und was ich auch interessant fand, wie unterschiedlich die Ansätze sind. Die einen sammeln einfach wirklich aus purer Leidenschaft und die anderen gucken da schon so ein kleines bisschen drauf, dass sie die Sachen, die sie jetzt gerade schön finden, vielleicht mal für gutes Geld wegkriegen. Aber die Frage ist natürlich, sind das jetzt auch alles Collectibles? Also theoretisch kann das ja alles sein, was man sammeln kann, oder? Also wie wir es eben gehört haben, sowohl die Blume als auch die Sammelkarte.
Ja, das stimmt. Aber da es eine alternative Anlageklasse ist, sollten die Sammelobjekte eine stabile Wertentwicklung haben, um auch wirklich als Collectibles zu gelten. Also etwas sein, das seinen Wert mit der Zeit steigert.
Ganz wichtig nämlich, nicht alles, was man selber toll findet und sammelt, finden auch andere spannend.
Genau, klassische Collectibles sind zum Beispiel, wenig überraschend, Oldtimer, Wein, Whisky, Kunstwerke und Uhren.
Aber in den letzten Jahren sind auch andere und neue Märkte entstanden. Zum Beispiel Sammelkarten, Sneaker, Actionfiguren und so weiter. Ganz schön divers, diese alternative Asset-Klasse.
Mhm. Und genau da liegt auch eins der Probleme, wenn man hier einsteigen und investieren möchte.
Erklär mal, inwiefern?
Naja, wenn es dir darum geht, mit Collectibles langfristig Geld zu verdienen, dann sollte man natürlich schon genau hinschauen, in was man investiert. Also man sollte sich schon gut in dem jeweiligen Bereich auskennen, in dem man investiert, sollte gründlich recherchieren, um den Markt und die Nachfrage dafür einschätzen zu können. Um sich hier auch sicher sein zu können, dass man nicht auf eine Fälschung hereinfällt zum Beispiel.
Ja, das hört sich logisch an, damit man relativ sicher sein kann, am Ende auch sein Geld beziehungsweise, ja, also sogar noch mehr Geld beim Verkauf wiederzubekommen.
Genau. Und der Wert von Sammlerstücken hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Also wie selten etwas ist, wie gut der Zustand ist, ob es eine kulturelle oder emotionale Bindung gibt und auch, ob die Nachfrage groß ist oder es womöglich sogar einen Hype gibt. Wobei gerade der letzte Punkt natürlich sehr fragil ist, denn so ein Hype kann auch schnell mal wieder nachlassen.
Ich habe schon eine gewisse Vorstellung, aber erklär noch mal ganz genau, was du mit kultureller oder emotionaler Bindung, was du damit meinst.
Darunter dürfte zum Beispiel das U-Bahn-Kleid von Marilyn Monroe fallen. Weißt du, welches ich meine?
Aus das verflixte siebte Jahr.
Ja. Ja, genau. Das ist 2023 bei einer Auktion in Beverly Hills für 5,5 Millionen US-Dollar verkauft worden.
Das ist eine ganze Menge.
Oder die Air Jordan von Nike, die Michael Jordan 1998 im zweiten NBA-Finalspiel getragen hat. 2,2 Millionen US-Dollar wurden dafür bei einer Versteigerung hingelegt.
Also vielleicht schon ein erster kleiner Merksatz, das sind jetzt beides Beispiele, zwei Collectibles, die fest mit einem, ich sag mal, historischen Ereignis verknüpft sind.
Genau, und daher auch die kulturelle und emotionale Bindung haben.
Sehr gut.
Und dann jetzt nochmal zwei Beispiele für eher klassische Sammlerstücke. Das eine ist eine Grandmaster Chime von Patek Philippe, die 31 Millionen US-Dollar bei einer Auktion erzielt hat. Und eine magentafarbene 1-Cent-Briefmarke aus, damals hieß es Britisch-Guayana, heute Republik-Guayana, die 9 Millionen US-Dollar erzielt hat.
Alter Schwede, das sind echt hohe Summen. Das ist dann aber auch schon eher das obere Ende der Preise. Also da diese Briefmarke für 9 Millionen, das ist jetzt, glaube ich, nicht...
Ja, das stimmt. Also da
ziemlich viele.
Sollte man jetzt vielleicht nicht so drauf hoffen, dass man da irgendwie günstigen Einstieg kriegt.
Okay.
Für den Anfang sollte man sich daher sicher etwas Günstigeres aussuchen, um eben auch schrittweise Erfahrung sammeln zu können. Denn einfacher Zugang bedeutet nicht automatisch geringeres Risiko. Worüber man sich auf jeden Fall klar sein sollte... Anders als Aktien oder Fondsanteile sind Collectibles deutlich weniger liquide.
Denn man braucht für sein Sammlerstück eben genau den Käufer, der bereit ist, den vorgegebenen Preis zu zahlen.
Gründliche Recherche ist also wichtig. Wenn man einfach mal sowas kauft, was einem gefällt, muss man halt auch leider damit rechnen, dass man das investierte Geld nicht wiederbekommt oder deutlich weniger.
It's gone, it's all gone.
Okay, dann schauen wir uns doch mal so als praktisches Beispiel zwei Sammelklassen an, etwas genauer, und wir fangen mal mit einer sehr komplizierten Sammelklasse an. Das ist zum Beispiel Kunst. Und zwar ist sie das aus mehreren Gründen. Sie hat A.
hohe Einstiegsbarrieren und Preise oft im 5- bis 6-stelligen Bereich.
Es gibt bei Kunst komplexe Authentifizierungsprozesse.
Die Lagerung ist relativ aufwendig. Man muss Temperatur, Luft, Feuchtigkeit und Licht im Blick haben.
Bei nicht nur der Authentifizierung, sondern auch bei der Lagerung ist sehr spezialisiertes Expertenwissen nötig.
Und die Versicherungsanforderungen sind auch recht komplex.
Obendrauf kommen noch relativ hohe Transaktionskosten, zum Beispiel über Auktionshäuser oder Galerien.
Dafür ist der Kunstmarkt sehr etabliert und hat eine lange Geschichte. Und die Summen sind teilweise auch sehr hoch, die dort gehandelt und auch erlöst werden können. Auf der anderen Seite schauen wir dann jetzt mal Trading Cards, also Sammelkarten, genauer an. Ob Sportkarten oder auch Pokémon, hier gilt:
Ein niedriger Einstiegspreis ist möglich.
Es gibt große Online-Marktplätze.
Es ist relativ einfach zu versenden.
Es gibt Rating-Agenturen, die die verschiedenen Sammelkarten bewerten.
Und nicht nur der Versand ist einfach, sondern auch die Lagerung ist theoretisch zu Hause gut möglich.
Hier ist allerdings der Markt noch relativ jung jetzt im Vergleich zur Kunst. Das Risiko, dass die Karten irgendwann vielleicht nicht mehr so viel wert sind, ist also höher als bei Sammelklassen, die schon einen gewissen Track-Record haben.
Ja, und das hören wir hier auch mal in einer Reportage, die ich auf YouTube gefunden habe, aus einem der größten Kartenshops in den USA. In diesem Shop sind wirklich Millionen Karten. Da sind auch wertvolle dabei, aber der Inhaber sagt auf die Frage des Reporters, wie viel das wert ist.
Most common cards are a penny or two.
Also das meiste kostet zwar nicht viel, ist aber auch nicht viel wert. Das hat man bei einem Gemälde von Gerd Richter natürlich nicht.
Gutes Beispiel. Okay, schon nicht ganz einfach, sich da was auszusuchen. Vor allem sollte man ja vermutlich auch nicht, das haben wir schon bei ETFs gelernt, nicht emotional agieren.
Genau, denn nur weil ich was gut finde, müssen das ja andere nicht auch so sehen.
Woran kann ich mich denn zum Beispiel orientieren?
Es gibt den Luxury Investment Index, der wird von Knight Frank herausgegeben. Der neueste, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme unserer Sendung, ist von Anfang 2024 und berichtet über die Entwicklung von Luxusgütern 2023. Ist also jetzt schon ein bisschen älter und die haben zum Beispiel auch eine Betrachtung der Wertentwicklung über 10 Jahre.
Cool, praktisch. Dann lass uns doch hier mal die Top 3 durchgehen. Auf Platz Nummer 3 ist
Kunst mit 105%.
Platz Nummer 2
teilen sich Uhren und Wein mit jeweils einem Plus von 138%.
Und auf dem Spitzenplatz, dem Platz Nummer 1 ist
Whisky mit einer Wertsteigerung von 280%.
Crazy.
Ja, schon. Ich hätte das jetzt auch nicht gedacht. Mal so ein bisschen zum Vergleich, um das besser einschätzen zu können. Der MSCI World hat in 10 Jahren ein Plus von fast 150% erzielt. Quelle ist hier übrigens börse.de und Stand der Daten ist der 3.2.2025. Ach ja, und kleine Ergänzung noch zu diesem Luxury Investment Index. In der 12-Monats-Betrachtung hat Whisky übrigens nicht so gut abgeschnitten und ein Minus von 9% gehabt. Kunst und Schmuck dafür besser. Das mag jetzt aber auch ein bisschen daran gelegen haben, dass 2023 der Markt für Luxusgüter generell etwas geschwächelt hat, denn die Jahre davor waren einfach extrem stark.
Vor allem auch Corona, ne? Deshalb gilt auch hier, ihr kennt das schon, falls ihr Staffel 2 von Expedition Investment gehört habt, immer schön breit diversifizieren. Das gilt auch für Collectibles.
Genau. Aber wir waren beim Whisky stehen geblieben.
Stimmt, auf dem Spitzenrang. Richtig. Und das bringt uns zu unserem ersten Experten. Aber wahnsinnig elegant. Wir haben nämlich über Whisky mit Das Investment-Chefredakteur Christoph Fröhlich gesprochen. Der kennt sich nicht nur mit Finanzen, sondern auch mit Whisky ziemlich gut aus. Whisky als Investment klingt erstmal überraschend, oder? Aber tatsächlich gehört er, wie wir eben gehört haben, in den letzten Jahren zu den spannendsten Collectibles überhaupt. Und unser Experte Christoph weiß genau, warum.
Zum einen hast du halt eine größer werdende globale Nachfrage, vor allem im asiatischen Raum, also etwa China, Japan, Südkorea. Gleichzeitig hast du nur eine begrenzte Verfügbarkeit, vor allen Dingen von raren Abfüllungen. Das können bestimmte Destillerien sein, das können manchmal auch bestimmte Jahrgänge sein.
Aha, knappes Angebot, große Nachfrage, klassisches Rezept für steigende Preise. Hinzu kommt, Whisky unterscheidet sich auch im Herstellungsprozess von vielen anderen Spirituosen.
Man kann aber auch nicht den Nachschub beliebig nach oben fahren. Also im Gegensatz zu Gin, wo du hektoliterweise am Tag durchjagen kannst, kannst du das zwar bei Whisky auch destillieren, aber der muss ja erstmal reifen.
Ja, ein 18-jähriger Whisky braucht halt, Überraschung, 18 Jahre, um überhaupt verkauft werden zu können.
Okay, verstehe. Also die Reifezeit spielt eine riesige Rolle. Und warum sehen viele Whisky als so stabile Wertanlage?
Warum die Preise auch noch steigen, liegt auch noch daran, dass Whisky einfach weniger volatil ist als andere Assetklassen. Da gibt es viele Theorien, warum das auch so ist. Es liegt natürlich auch daran, du prüfst jetzt auch nicht ständig im Gegensatz zum Aktienkurs vielleicht, wo ist dein Whisky, sondern der steigt in der Regel. Es werden ja auch nicht alle gleich verkauft. Viele stehen auch in irgendwelchen Kellern, Sammlervitrinen, werden vielleicht auch nie veräußert.
Jetzt stell dir mal vor, vielleicht sind da auch irgendwelche Whiskys dabei, die einfach irgendwo im Kellern verstauben, weil niemand weiß, dass sie da sind. Bei Oldtimern gab es mal eine Zeit lang, dass man immer wieder gelesen hat, in irgendeiner französischen Garage auf dem alten Bauernhof ist dann irgendwie das und das Auto und ein Mercedes-Silberpfeil gefunden worden. Keiner wusste, was damit anzufangen. Aber gut, andere Frage. Wie erkennt man eigentlich einen guten Whisky oder muss ich den probiert haben?
Oder geht es da eher um Seltenheit?
Zunächst erstmal, was ist ein guter Whisky? Also das ist jetzt sicherlich, wenn du es auf einer Geschmacksebene siehst, hat natürlich jeder einen individuellen Geschmack. Aber ein hochwertiger Whisky ist häufiger länger gelagert, oft in sehr guten Fässern gereift und hat dadurch einfach vielschichtigere, komplexere Aromen, stammt häufig aus einer traditionsreichen Destillerie. Da kann man schon sagen, ohne das jetzt ganz pauschal zu sagen, dass aber natürlich ein langer Traditionshersteller vielleicht das nochmal alles ein bisschen aufwendiger gemacht wird, als es vielleicht in der Masse durchgeht.
Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Whiskys. Woran erkenne ich denn eine richtig hochwertige Abfüllung?
Einige seltene Editionen sind in Fassstärke abgefüllt. Den normalen Whisky, den du in vielen Hotelbars oder so kriegen kannst, ist oft auf 40% reduziert. Jetzt denken die meisten so, boah, was, das ist schon reduziert, 40% brennt mir in der Kehle. Das stimmt, aber die hochwertigen sind teilweise in 50%, 60%, 64% abgefüllt.
Ja, und wie sieht es mit bestimmten Marken aus? Gibt es da irgendwie Favoriten?
Es ist einfach bestimmte Namen, die klangvoller sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie wahnsinnig gutes Marketing gemacht haben. weil sie vielleicht auch geschlossen sind. Also Port Ellen ist zum Beispiel eine Destillerie aus Schottland, die geschlossen ist mittlerweile. Da gibt es also keine Flaschen mehr. Jede Flasche, die geöffnet und getrunken wird, macht den Bestand kleiner, den es weltweit gibt. Also werden alle bestehenden umso wertvoller. Und natürlich gibt es auch bestimmte Whiskys, die einfach von Kritikern gefeiert werden. Wenn die irgendwo mal Platz 1 in einem Ranking waren, die älter sind, oder wenn der auf einer Auktion eine besonders hohe Summe erzielt hat, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass er auch auf einer Folgeauktion höher taxiert wird als andere Whiskys.
Klingt erstmal recht transparent und plausibel. Aber ist Whisky denn immer noch ein Geheimtipp oder hat sich das längst herumgesprochen? Oder anders gefragt, bin ich jetzt mit einem 20-jährigen Whisky aus Schottland automatisch auf der sicheren Seite?
Der Hype um Whisky ist in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig ist die Zeit vorbei, wo man noch günstig Flaschen kriegen konnte, die heute ein Vermögen wert sind. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass das ein spannendes Investment ist.
Das heißt, Whisky ist vielleicht nicht das perfekte Investment für alle, sondern eher was für echte Fans.
Es ist teuer. Man muss auch sagen, man bindet erstmal ein paar hundert Euro in so einer Flasche. Man muss das gut lagern, also am besten auch stehend und so. Also man braucht auch Platz dafür, wenn man das jetzt nicht nur mit einer Flasche macht, sondern mit vielleicht gleich einem ganzen Karton. Da braucht man schon mal eine Ecke im Keller, wo man das freiräumen kann. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine andere Facette als ein ETF. Ich habe ja auch ein paar Flaschen zu Hause als Sammlung und denke mir immer so, wenn alles in der Welt mal schlecht wird, dann schmeckt er mir zumindest noch, dann kann ich das immerhin noch trinken. Also mehr Spaß als ein ETF macht's schon.
So, kurze Pause mit was Spannendem vom Partner dieser Folge. Träumt ihr manchmal davon, in edle Sammlerstücke wie Kunst oder Oldtimer zu investieren, aber euch fehlt das nötige Kleingeld?
Ja, Timeless macht es jetzt möglich und zwar schon ab 50 Euro. Über ihre super einfach zu bedienende App könnt ihr in echte Sachwerte investieren. Alles digital, professionell verwaltet und transparent dank Blockchain-Technologie. Das Beste, im letzten Jahr hat Timeless bei seinen Verkäufen im Schnitt knapp 22% Bruttorendite erzielt. Also eine clevere Möglichkeit, euer Portfolio um handfeste Werte zu erweitern.
Neugierig geworden? Die Anmeldung bei Timeless ist kostenlos. Checkt einfach den Link in der Beschreibung. Als NeukundInnen bekommt ihr über den Link 10 Euro Startguthaben und einen exklusiven Zugang zu Welcome Assets für 60 Minuten.
So, und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Wir waren gerade bei Whisky und ja, das Letzte, was wir hatten, war die Lagerung.
Genau, denn wie man vielleicht sich schon denken kann, ein bisschen mehr Platz braucht man schon, wenn man in den Sammlerinvestmentmarkt einsteigen und die Collectibles auch selber aufbewahren möchte.
Ja, aber da könnte ich natürlich die Lagerung auch einfach ja auslagern. Da gibt es doch sicher auch Dienstleister für sowas, oder?
Stimmt, das geht natürlich auch. Dann braucht man sich über die richtige Lagerung und den Platz zumindest keine Gedanken zu machen.
Aber teurer wird das Ganze dann vermutlich schon. Der Dienstleister macht das ja auch schließlich nicht umsonst.
Genau. Und ganz ohne Risiko ist die externe Aufbewahrung natürlich auch nicht. Theoretisch kann es auch dort passieren, dass die Assets während der Lagerung zu Schaden kommen oder entwendet werden.
Aber für den Fall gibt es sicherlich Versicherung.
Ja, das schon. Aber wenn Versicherungen involviert sind, kann es natürlich auch schon mal schwierig werden. Also theoretisch ist es zum Beispiel möglich, dass die Versicherung nicht greift oder sich weigert, die Versicherungssumme zu zahlen. Oder es zieht sich einfach alles ein bisschen hin, bis man sein Geld bekommt.
Was natürlich super ungünstig ist, weil man in dieser Zeit keine Rendite erwirtschaftet.
Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Ich bin mir nicht mal sicher, ob eine Versicherung überhaupt eine schon erwirtschaftete Rendite abdeckt oder nur den Kaufpreis und die Gebühr.
Also, man hört, das sollte man auf jeden Fall mit seiner Versicherung vorher abklären, bevor man dann den Mercedes-Silberpfeil irgendwo einlagert.
Ja, unbedingt.
Ja, ein bisschen leisten können muss man sich Collectibles auch schon. Okay, vielleicht eine Flasche Whisky, jetzt nicht die teuerste, vom Preis her geht das noch, oder eine Sammelkarte, da vielleicht sogar mehrere, aber so ein Auto oder ein Kunstwerk, das ist ja tendenziell nochmal eine ganz andere Nummer, also preislich gesehen. Hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, von der Aufbewahrung mal ganz zu schweigen.
Auf jeden Fall. Wenn du das Sammlerstück definitiv komplett selber physisch besitzen möchtest. Aber falls es dir eher darum geht, in Collectibles zu investieren, weil du eben in Sammlerstücke investieren möchtest und die nicht unbedingt physisch zu Hause brauchst, dann gibt es dafür mittlerweile Lösungen. Und da ist der Zugang dann auch schon niedrigschwellig möglich. Denn verschiedene Unternehmen bieten an, sich mit Teilbeträgen an Collectibles zu beteiligen.
Ja, und eines dieser Unternehmen, das solche Sachen anbietet, ist der Sponsor unserer Folge, Timeless Investments. Und da haben wir uns dann natürlich gedacht, dann rufen wir doch da einfach mal an und lassen uns mal erklären, was hinter dem Geschäftsprinzip steckt. Da gibt es nämlich einige Vorteile.
Die Einstiegshürde ist dort relativ klein. Schon mit 50 Euro kann man sich zum Beispiel bei Timeless an Collectibles beteiligen. Wir wollten wissen, wie genau so ein Investment dort funktioniert und haben dafür mit Anna Oerter gesprochen.
Ja, hallo, mein Name ist Anna Oerter. Ich bin Asset Strategy Managerin bei Timeless Investments und hier für das Portfolio Management zuständig.
Anna kommt dabei ursprünglich aus der Kunstwelt, hat Kunstgeschichte studiert und in Galerien und Auktionshäusern gearbeitet.
Das heißt, bei mir ist auf jeden Fall die Vorliebe für Kunst da. Ich habe selber einige Werke von unterschiedlichen Künstlerinnen, ein paar Drucke von eher Bluechip-Künstlern, aber auch ein paar jüngere, neuere Künstler bei mir zu Hause. Ob man mich jetzt direkt als Sammlerin bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall großes Interesse, das kann ich sagen.
Auf der Plattform werden ziemlich viele verschiedene Sammlerstücke angeboten. Von Kunst und Autos über Uhren und Whisky bis hin zu Sneakern und Handtaschen ist alles dabei.
Aber es darf dort natürlich nicht alles drauf, was gesammelt werden kann. Bevor etwas auf die Plattform kommt, durchläuft es einen strengen Auswahlprozess.
Ja, und Anna hat uns das am Beispiel eines Picasso erklärt.
Als erstes checkt man natürlich erstmal die Seltenheit. Wie exklusiv ist das Objekt? Jetzt im Fall von Picasso ist es eine Arbeit, die es nur 50 Mal auf dem Markt gibt. Dann das zweite Kriterium und wahrscheinlich auch das wichtigste ist die Authentizität.
Und die Authentizität, also die Echtheit, überprüfen sie so.
Dazu lassen wir uns immer Echtheitszertifikate zuschicken bzw. auch nochmal extra ausstellen. Wir prüfen die Provenienz, also wem gehörte das Objekt vorher. Und teilweise lassen wir auch nochmal von dritten externen Beratern und Sachverständigen uns die Echtheit verifizieren.
Außerdem werden auch noch Zustand und Qualität sowie das Investmentpotenzial und das Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet. Was mich total überrascht hat, manche dieser Sammlerstücke sind innerhalb weniger Minuten ausverkauft, also die Anteile an denen. Anna erzählte uns von einer Rolex Daytona, die in unter einer Stunde weg war.
Wahnsinn. Aber nur weil etwas schnell weg ist, also viele Interessenten da sind, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass ich es dann auch schnell wieder verkaufen kann oder will?
Natürlich haben wir auch manche einzelne Stücke, die sich sehr schnell wieder verkaufen lassen. Aber grundsätzlich sollte man auf jeden Fall mit einer langfristigen Anlagestrategie da reingehen. Also wir sprechen hier von 3 bis 8, 10 Jahre.
Die Ware wird dann auch von Timeless gelagert und versichert, denn das Unternehmen besitzt die Objekte auch wirklich physisch.
Natürlich steht bei uns primär erstmal das Investment im Vordergrund und das heißt, die Ware bleibt erstmal bei uns im Lager, um auch einfach den Wert zu gewährleisten und zu sichern, dass sich da einfach nichts verändert. Das ist auch ein riesen Kostenfaktor tatsächlich, den man bei Sammlerstücken mit beachten muss, weil man einfach die Lagerung und Instandhaltungskosten für Sammlerstücke sehr hoch sind.
Die Lagerung lassen sich die Anbieter natürlich bezahlen. Neben einer 2%igen Servicegebühr wird auch noch eine bis zu 8%ige Verwaltungsgebühr fällig. Ganz günstig ist also auch diese teilweise Investition nicht. Aber natürlich immer noch leichter erschwinglich, als wenn ich mir ein ganzes Kunstwerk selber kaufen möchte.
Das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Risiken und da hat Anna uns ganz ehrlich geantwortet.
Also grundsätzlich ist, wie gesagt, festzuhalten, dass Sammlerstücke eine risikoreiche Anlageklasse sind. Und die bekanntesten Risiken sind natürlich das Thema Fälschungen. Ein anderes Risiko ist, wie gesagt, dass es ein Markt ist, der sehr viel von Trends und Hypes und persönlichen Interessen geprägt ist.
Aber man kann die Risiken minimieren. Anna hat uns da einen wichtigen Tipp mitgegeben. Und der dürfte aufmerksamen HörerInnen von Expedition Investment sehr bekannt vorkommen.
Wie bei allen anderen Anlageklassen ist bei Collectibles auch Diversifizieren das A und O. Also man sollte auch innerhalb von Collectibles jetzt nicht nur in eine Kategorie investieren, sondern in verschiedene, unterschiedliche, um einfach Risiken zu minimieren, Stabilität zu fördern und auch hoffentlich die Renditen zu maximieren.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Möglichkeit, sein Portfolio zu erweitern und hey, vielleicht kaufe ich mir doch noch Anteile an einem Picasso. Aber es gilt, was wir zu allen Anlagen sagen. Man sollte sich schon mit dem Produkt auseinandersetzen, also die Frage stellen, was ist das Produkt und auch, wie ist diese Anlage angelegt? Also ist es eine kurzfristige oder eine langfristige?
Unser Anspruch ist natürlich, dass das alle unsere Nutzer es als eine langfristige Investmentstrategie sehen und entsprechend auch die Wichtigkeit ihrem Portfolio zuordnen. Und da würde ich schon sagen, dass es hilft, sich vorab zumindest mal so Basic-Kenntnisse mitzubringen. Ich glaube, wenn man da einfach sich ein bisschen Zeit nimmt und allein unsere Plattform quasi als Informationsquelle nimmt, kriegt man automatisch über längere Zeit hinweg ein gutes Verständnis für diese Anlageklasse. Klar kann man auch immer mal wieder Risiken eingehen und sagen, hey, ich mache jetzt hier und da mal ein One-Off-Investment, ob es eine Trading-Card ist oder, wie gesagt, ein Manuskript von Galileo. Und auch da geben wir natürlich die Informationen bereit. Ich glaube, so ganz ins Leere zu schießen, ist, glaube ich, für die langfristige Entwicklung nicht unbedingt sinnvoll.
Okay, Falls ihr es übrigens auch spannend findet, wie man eben teilweise in Collectibles investieren kann, dann hört euch doch gerne unsere nächste Folge an. Da sprechen wir nämlich mit Timeless CEO Malte Häusler noch genauer über die Firma, wie so ein Investment funktioniert, was es kostet, wie der Verkauf eigentlich abläuft und auch welche Risiken es geben kann. So, für heute gilt einiges gelernt.
Ich finde diese Finanzprodukte ja total spannend. Kann eine interessante Art sein, zu diversifizieren. Eben gerade, weil es nicht der klassische Finanzmarkt ist und da dann vielleicht auch nicht so Abhängigkeiten bestehen. Aber man sollte sich auch hier sehr klar darüber sein, welche Risiken es gibt, denn die gibt es natürlich auch. Und die Kosten sind auch nochmal ganz andere als zum Beispiel beim ETF. Collectibles sind also eher als Beimischung für ein breit aufgestelltes Portfolio geeignet.
Stimmt. Was ich aber jetzt noch wichtig finde, wenn man selbst Sammler werden möchte, bevor man sich mit Krempel die Bude vollstellt. Rarität oder Seltenheit ist ein wichtiger Faktor. Aber beachtet bitte bei vielen Produkten den Unterschied zwischen Nostalgie und Geschichte. Nur weil du gerne mit dem Playmobil-Polizisten von 1997 gespielt hast oder am besten in Sneaker XYZ performt hast, heißt das noch nicht, dass da ein Markt da ist. Das ist Nostalgie. Der Finalschuh von Diego Maradona 1986 oder das Super Bowl Jersey von Travis Kelce sind dagegen relativ safe wertvoll, denn das ist Geschichte.
Martin, dann lass uns doch mal kurz zusammenfassen, welche wichtigen Erkenntnisse wir diesmal sonst noch so gesammelt haben.
Ja, egal ob erfahrener Sammler oder Neueinsteiger, hier sind 6 Prinzipien, die man beachten sollte.
Erstens, beginne mit dem, was du liebst oder dich zumindest persönlich interessiert. Die besten Sammler sind oft Experten in ihrem Bereich, weil sie eine echte Leidenschaft für ihre Sammelobjekte haben. Aber man sollte dann hier den schon von dir gerade erwähnten Faktor im Hinterkopf haben. Also ob man seine Sammelobjekte nach halbwegs objektiven Kriterien bewertet.
Zweitens, der Zustand des Objektes ist alles. Ein Objekt in makellosem Zustand kann ein Vielfaches des gleichen Objektes in schlechtem Zustand wert sein.
Drittens, Dokumentation und Authentizität sind entscheidend. Bewahre alles auf, also Originalverpackung, Zertifikate, Quittung. Und dann wahrscheinlich sollte man sich auch überlegen, ob man die Sachen wirklich überhaupt aus ihren Originalverpackungen rausnehmen möchte.
Wahrscheinlich eher nicht. Viertens, recherchiere gründlich. Das Verständnis von Markttrends und Preisentwicklung ist essentiell, bevor man größere Investments tätigt.
Bei Dingen, die schon relativ lange gesammelt werden, stehen die Chancen gut, dass auch in Zukunft Menschen Interesse daran haben und dafür Geld bezahlen. Fünftens, sei dir darüber im Klaren, dass es sich hierbei nicht um einen liquiden bzw. kurzfristigen Markt handelt. Bevor du die Produkte vielleicht zu einem höheren Preis wieder verkaufen kannst, können schon ein paar Jahre ins Land gehen.
Und last but not least, sechstens, auch hier gilt, niemals alles auf eine Karte setzen, sondern immer schön diversifizieren.
Wise words.
Das können wir uns auch tätowieren lassen, ne?
Ja, das können wir uns wirklich, das ist ein gutes Tattoo.
Das war's dann auch schon für diese Episode von Expedition Investment.
Ja, falls ihr Finanzthemen habt, die ihr besser verstehen wollt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal. Frohes Sammeln.
Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Hosts Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Schnitt, Produktion, Sound Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.
Genau, macht beides.